Wir wollen noch einen Abschnitt lesen aus Gottes Wort und uns zum Schluss damit beschäftigen. Lukas Kapitel 17 lese ich einen Abschnitt. Lukas Kapitel 17, Verse 11 bis 19. Hier finden wir die Heilung von 10 Aussätzigen. Lukas Kapitel 17, Verse 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen etwas entfernt und riefen mit lauter Stimme: Jesus, Meister, erbarm dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, indem sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und pries Gott mit lauter Stimme, fiel zu seinen Füßen auf sein Angesicht und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus antwortete: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind denn die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremden? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Eine bewegende Geschichte, wo wir jetzt auch sehr viel über die Dankbarkeit lernen dürfen. Ja, dieser Aussatz, eine ganz schlimme Krankheit. Gibt es auch einen anderen Namen für diese Krankheit? Wer weiß das?
Lepra.
Genau, Lepra, genau. Jetzt sagt man Lepra. Eine schlimme Krankheit. Und ja, der Aussatz, er entstellt ja den Körper, ja, und sehr und zerstört die Glieder des Körpers. Ja, und der Aussätzige sieht oft sehr, sehr schrecklich aus. Ja, wenn diese Zeichen der Krankheit bei ihm an den Händen, an den Füßen und Gesicht dann zu sehen sind. Ja, und wenn jemand zur Zeit Jesu aussätzig war, so musste er sich, also aus der Familiengemeinschaft wurde er ausgeschlossen, er wurde weggeschickt. Und das können wir auch finden im Alten Testament, im dritten Buch Mose, Kapitel 13. Dort wird genau beschrieben, wie mit dem Aussatz umzugehen war, damals auch beim Volk Gottes. Ja, und wenn der Priester dann nach den Vorschriften von dem Gesetz Aussatz festgestellt hat, dann wurde der Aussätzige in die Wüste weggeschickt. Und dort mussten dann diese Aussätzigen entweder in Höhlen oder elenden Hütten wohnen und sich selbst versorgen. Oder sie bekamen vielleicht von anderen etwas gebracht, die dann irgendwo das hingestellt haben, wo sie es dann geholt haben. Ja, und oftmals war es ja dann so, dass auch Aussätzige sich zusammengetan haben und zusammengelebt haben. Ja, es war dann wie so eine Leidensgemeinschaft, und so können wir, denke ich, sagen, war es dann eher auch bei diesen 10 Aussätzigen. Ja, diese durften ja nicht gehen, wohin sie wollten. Sie mussten immer wieder rufen. Was mussten sie rufen? Unrein, unrein. Ja. Und das finden wir auch in diesem schon erwähnten Kapitel, 3. Mose 13, ist das zu finden. Ja, sie durften mit niemandem Kontakt haben. Es war eine ansteckend, hoch ansteckende Krankheit, und sie mussten sich von allen Menschen fernhalten. Ja, ob sie schon was von Jesus gehört hatten? Auf jeden Fall war es für sie ein Hoffnungsschimmer. Ja, sie hörten nun, sicherlich, ja, Jesus wird vorbeikommen. Jesus, er geht einen bestimmten Weg. Er kommt in ein Dorf, und diese 10 Aussätzigen, sie rufen nun ihn an mit lauter Stimme. Also ist eine ganz große Not. Sie waren in einer hoffnungslosen, ausweglosen Situation, und ihnen war ganz klar: Niemand kann uns helfen. Wer, wenn nicht Jesus, soll uns jetzt noch helfen können? Ja? Und sie klammern sich daran, an diesen Gedanken, und sie rufen laut: Jesus, Meister, erbarm dich über uns. Ja, ein ganz großes Elend, diese Krankheit, die den ganzen Körper zerfrisst und kaputt macht. Sie sprechen den Namen Jesus aus. Ja, und so dürfen auch wir es tun. Oder auch du, der du vielleicht noch nicht diesen lebendigen, rettenden Glauben an Jesus hast. Der Aussatz ist ja im Vergleich die Sünde. Ja, kann man sagen, ein Bild für die Sünde. Dieser Aussatz, er fängt an einer Stelle an und er breitet sich aus. Ja, wenn er nicht heilt, ausheilt, breitet er sich aus. Es fängt mit ein, wir werden als Sünder geboren. Und je länger wir leben, kann man sagen, desto voller wird so oder desto schwerer wird das Sündenpäckchen, ja, was wir so mit uns schleppen. Und der Mensch, er kann sich nicht selbst befreien von dieser schlimmen Sünde, ja, die sich immer mehr auch ausbreitet und immer mehr Elend auch in das Leben des Menschen bringt. Ja, sie rufen Jesus an und das ist ganz wichtig. Auch mir geworden, was sollen wir tun? Wo gehen wir hin? Zu Jesus. Geh zu Jesus und rufe ihn an um Rettung. Aber auch wir, die wir Kinder Gottes sind, auch wir sollen mit allen Nöten zu Jesus gehen. Ja, sprich diesen Namen aus, Jesus. Herr Jesus, ich komme zu dir mit aller meiner Not. Niemand kann mir helfen, ich bin jetzt in einer ausweglosen Situation. Es muss ja nicht dieser Aussatz unbedingt sein. Aber gehe zu Jesus. Ja, rufe laut. Rufe den Namen Jesus an. Das heißt ja auch, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Schon im Propheten, ja, Joel, Kapitel 2. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, er wird gerettet werden. Ja, sie schreien um Hilfe. Erbarm dich über uns. Jesus, er sieht sie, in Vers 14 lesen wir das, und er spricht zu ihnen. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Auch das finden wir im Alten Testament in dem genannten Kapitel. Allerdings hier ist schon etwas Besonderes mir aufgefallen. Ich denke, dass ich das so richtig hier herauslese oder sehe. Sie waren ja noch nicht geheilt. Und Jesus sagt ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Damals war es so, danach, wenn sie geheilt sagen, wir sind geheilt, mussten sie zum Priester kommen und er hat sich das angeschaut. Und hier waren sie ja noch gar nicht geheilt. Jesus sagt einfach, geht hin und zeigt euch den Priestern. Also eigentlich etwas ganz Verrücktes hier, was könnte man sagen, aus menschlicher Sicht, was der Jesus hier macht. Ja, geht hin und zeigt euch den Priestern, geht. Jetzt hätten sie doch sagen können, ja, wir sehen ja nichts. Wir sehen noch nichts an uns, wir sind doch noch krank. Und jetzt sollen wir schon zum Priester gehen? Ja, natürlich. Und sie gingen hin. Es heißt, es geschah, indem sie hingingen. Das ist so bewegend hier. Sie gingen hin, es geschah, also während sie hingingen, wurden sie rein. Ist das nicht wunderbar, was Jesus hier macht? Indem sie hingingen. Ja, du musst diesen Schritt gehen. Du musst genau diesen Weg gehen, den der Herr zeigt. Auch du, der du noch nicht erlöst bist, du musst zu Jesus. Du musst das tun, was Jesus sagt. Und hier sagt er ihnen genau den Weg. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Ja, so war es das Gebot. Aber sie waren noch nicht heil. Aber trotzdem, sie gingen. Ja, es war für sie so eine schreckliche Sache, dieser Aussatz. Ich glaube, dass sie sich gesagt haben, wir tun jetzt alles. Wir werden wirklich alles tun, um diese Krankheit nun loszuwerden. Und wenn es vielleicht noch so verrückt sein mag. Und sie gingen hin und sie wurden rein, indem sie hingingen. Und als sie dann vor dem Priester standen und ja, sie gingen nun hin. Aber jetzt geschieht noch etwas ganz Interessantes und Besonderes. Sie waren ja zu zehnt. Sie waren nun auf dem Weg zum Priester gemeinsam. Und einer, der nun gemerkt hat, dass er heil war, ich weiß ja jetzt gar nicht, wie weit das nun war, wie weit die Entfernung war, vielleicht weiß das jemand, auf jeden Fall gingen sie ja zu Fuß dahin. Und plötzlich merken sie, stellt euch mal vor, du bist jetzt da auf dem Weg, vielleicht, weiß nicht, ein paar Kilometer oder ich weiß nicht, wie weit es war, gewesen sein mag. Auf jeden Fall merkst du plötzlich, Mensch, es geschieht was an meinem Körper, ja? Oh, ich bin ja gesund. Es ist ja, meine Haut ist wieder in Ordnung gekommen. Und einer, er kehrt um. Es war ihm wichtig. Einer unter ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt war. Also es war ihm wichtig, Gott zu danken, dem Herrn Jesus Dank zu bringen. Einer unter ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt war und pries Gott mit lauter Stimme. Ja, vielleicht gleich, wo er gemerkt hat, ich bin gesund geworden, dreht er um und geht erst einmal zu Jesus. Er kehrt zu Jesus zurück und er pries Gott mit lauter Stimme, fällt zu seinen Füßen auf sein Angesicht und dankt ihm. Also 10 Aussätzige und einer kommt und dankt. Kann man ganz einfach rechnen, könnten die Kinder schon feststellen. Einer von 10 sind 10%. Ja, und das andere waren ganz undankbare Genossen, könnte man sagen. Ja, sie denken überhaupt nicht daran. Sie freuen sich einfach daran, dass sie geheilt sind. Ja, sie sehen es vielleicht auch als ein Wunder an. Aber vielleicht haben sie schon gleich gedacht, oh, jetzt noch schnell ab zum Priester und dann wieder ab ins Geschäft, ja, zu meinem Tagewerk, wo ich mein Geld verdiene. Vielleicht haben sie gedacht an ihr schönes Haus und an die Familie und an ihre Firma vielleicht, wo sie ihr Geld verdient haben. Da wollen wir gleich wieder ran. Ja, wunderbar, ich bin gesund. Ja, und so gibt es auch manche Menschen, die auch in einer ausweglosen Situation waren, auch schwer krank waren vielleicht, geheilt worden sind, gesund geworden sind, ja, und dann Gott wieder ganz vergessen haben, ihm nicht die Ehre gegeben haben. Hört man immer wieder. Ja, und gerade sogar, wenn Menschen auf dem Sterbebett liegen und noch einmal gesund werden, dann vergessen sie ihre Gelübde ziemlich schnell. Ja, möge es bei uns nicht so sein. Nein, es soll anders sein. Und vielleicht darf diese bewegende Geschichte auch für uns, die wir Kinder Gottes sind, die wir auch von diesem Sündenaussatz geheilt worden sind, uns dazu bewegen, dass wir dem Herrn Jesus danken für die Reinigung von unserer Sündenschuld, von diesem Sündenaussatz. Weiß nicht, wie lange es bei dir schon her ist. Ja, schön, wenn du schon ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus gehörst. Aber wie schnell vergessen wir das Danken? Habe in dieser Woche wieder eine Predigt gehört, wo das so ein Bruder zum Ausdruck gebracht hat. Er erzählte dann so, ja, ich war ein junger Mann. Und dann habe ich mich mal hingesetzt. Und habe mir alles aufgeschrieben, wofür ich danken kann. Ja, wurde mal erwähnt, es wurde ihm wichtig. Und er hat, was hat er gesagt? Ich glaube, 12 Blätter vollgeschrieben, ja. Und dann hat er aufgehört. Schreib einfach mal auf, für was du alles danken kannst. Du wirst viel finden. Setz dich mal hin, dir wird viel einfallen. Wisst ihr, unser Vater fragte mal in einer Versammlung, hast du schon einmal für dein Bett gedankt? Nach der Versammlung hört er, wie ein Bruder sagt, oh, was der da hat, fürs Bett danken. Ja, warum sollen wir fürs Bett danken? Ist doch so selbstverständlich für uns, oder? Es ist selbstverständlich, dass wir in 4 Wänden wohnen, seien es nun eigene oder gemietete Wände, ja. Man hat ein Bett, alles selbstverständlich. Wir haben Essen, wir haben Trinken, alles ganz gewöhnlich, oder nicht? Haben wir da zu danken? Ja, denke mal an das Elend in der weiten Welt. Es gibt Menschen, die leben in sogenannten Slums, ja. In elenden Blechhütten, wenn sie noch eine Blechhütte haben, ist es gut. Manche leben unter freiem Himmel irgendwo. Manche liegen an der Straße und schlafen dort. Ja, großes Elend. Ja, es kommt uns komisch vor, ja, dass wir für diese Dinge danken. Aber ich glaube, dass es vielleicht mal an der Zeit ist, wenn du es noch nie getan hast oder wir, dass wir es mal tun. Ja, mal für das Bett danken. Ja, sprich es mal aus. Danke dem Herrn mal für alles Gute, was du hast. Denn von wem kommt es denn? Ist es von uns? Dann sagt einer, ja, ich habe das Geld verdient und ich habe das Bett selber gekauft. Ja, wer hat dir die Kraft gegeben, dass du das Geld verdienen konntest? Und letztlich kommt doch alles von Gott, oder? Es heißt doch, alle gute Gabe kommt von oben herab. Jakobusbrief, ja. Alle gute Gabe kommt von oben herab. Ja, danke Gott. Jeden Tag, aber natürlich ganz besonders, und das soll an der ersten Stelle stehen, Danke dem Herrn, dem du gehörst, jeden Tag für die Erlösung, für die Errettung. Ein Bruder sagt es mal in einer Predigt, es hat mich so bewegt, vergiss an keinem Tag dafür zu danken. Ein alter Spruch sagt, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Das kann man so leicht sagen. Ja. Aber wie sieht es in unserem Leben oft aus? Ja, wie undankbar sind wir manchmal? Ich sage es auch zu mir selber. Ja. Und dieses Danken, wenn wir es so wirklich jeden Tag zum Tagesprogramm machen, ja, dass es da fest eingebaut ist, dann wird es uns oft besser gehen. Ja. Dann würden diese Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, gar nicht mehr so wichtig sein. Die sind dann auch noch da. Ja, und es gibt Probleme. Es gibt Nöte. Das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Es gibt schlimme Dinge, mit denen auch manche Kinder Gottes zu tun haben oder betroffen sein können. Aber vergessen wir das Danken nicht. Wir hatten mal einen Traktat, versuch es mit Danken, müssen wir wieder neu auflegen. Vielleicht ist es jetzt auch mal ein guter Gedanke. Und da war es auch so, ich meine so sinngemäß, im Gedicht, in diesem Gedicht geht es darum, eine Frau kam zum Seelsorger und wurde schon in das Zimmer reingelassen und wartete nun auf den Bruder, mit dem sie sprechen wollte. Einen Termin mit ihm vereinbart und er kam erst mal nicht und da hing an der Wand dieser Ausspruch, versuch es mit Danken. Ja, kein guter Gedanke, oder nicht? Ja, versuch es mit Danken. Ja, dieses Danken und dieses Loben, wisst ihr, da verziehen sich die Wolken. Da hält sich der Himmel auf und Gott begegnet dir und er greift oft ein. Ja, die Situation ist vielleicht dann nicht anders und manches ändert sich auch erstmal gar nicht, aber in jedem Fall geht es uns besser. Ja, und so wollen wir das auch nicht vergessen, dieses Danken. Ja, wir wollen unser Anliegen auf den Herrn werfen, wie es im Psalm 55, Vers 23 steht. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. Ja, der Herr ist da. Psalm 68, Vers 20, wir könnten jetzt hier unendlich viele Stellen lesen vom Lob und Dank, da heißt es, gelobt sei der Herr. Wie heißt es weiter? Täglich. Nicht nur gelobt sei der Herr. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Also nicht erst mit der Last beschäftigen, sondern erst mal Gott loben. Ja, sagt einer, wieso soll ich den Gott loben? Er hat mir doch noch gar nicht geholfen. Ja, aber er kann dir helfen. Er ist der Allmächtige, oder nicht? Kann er oder kann er nicht? Wird er? Ich weiß es nicht, aber er kann. Ja. Und dieses Lob, ja, auch die Psalmen sind ja alle Lieder. Lesen wir sie mehr. Ja, und wir werden reichen Segen davon auch haben, wenn wir begreifen, welch ein Segen auf dem Loben und Danken liegt. Aber nun hier dieser eine. Ja, wie bewegend muss es auch für Jesus gewesen sein, dass einer kam, dieser eine. Und er war, wer? Ein Samariter. Wer waren die Samariter? Feinde. Ja, Feinde, genau. Vielleicht auch ein Bild manchmal für solche, die wirklich aus der Welt kommen, aus der tiefsten Sünde heraus, ja, und die dann im Vergleich mit denen, die so im christlichen Bereich, Spektrum aufgewachsen sind, oh ja, ich habe mich da bekehrt und wir waren mal früher in einer Jugend, einer Gemeinde, da sollte jeder so ein bisschen von sich erzählen. Wisst ihr, es ging dann alles so nach Schema F, möchte ich so sagen. Eine große Jugend und es kam uns irgendwie ein bisschen komisch vor, die sagten alle dasselbe. Der eine fing an, sich vorzustellen, ich heiße, sag mal, Willi, ich bin bekehrt und ich bin getauft. Der nächste, ja, ich bin der Fritz, bin bekehrt und getauft. Und so ging das die ganze Runde, sie waren alle bekehrt und getauft. Ja, und mehr? Sonst nichts? Ist es alles? Ja, es ist gut, wenn es eine echte Bekehrung ist und es ist gut, ja, wenn dieser Gehorsamsschritt erfolgt ist, auch der Taufe, aber ich lebe doch mit Jesus, oder nicht? Ich lebe mit ihm. Und ich erlebe ihn. Früher haben sich Christen oft auch erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Da hat man sich auch gefragt, was hast du in der vergangenen Woche mit Jesus erlebt? Ja, man lebt halt, oder? Der Herr ist immer bei uns, kann man so schnell sagen. Und das ist ja auch so. Aber denken wir doch mal nach, was wir mit ihm erleben. Ja? Wo wir ihn erfahren. Wie oft hat er uns beschirmt und beschützt und bewahrt. Und auch noch einmal diese alltäglichen Dinge, die wir für so selbstverständlich halten. Nehmen wir mal die Kleidung. Heute ist es relativ einfach, sich mal ein neues Kleidungsstück zu kaufen. Es gab Zeiten, auch in unserem Land, da war das nicht so. Ja, da musste man lange Zeit hinsparen, dass man sich dann etwas kaufen konnte. Und heute, wie schön, kann man sich doch dann normalerweise eben mal gehen, und es gibt ja auch günstigere Kleidung, kann man sich dann doch eben mal gehen, ein paar Schuhe kaufen oder einen Pullover holen. Ja? Was für ein Segen. Auch das Essen. Was für ein Segen. Es gab Zeiten, da war das ganz anders. Unsere Mutter erzählte uns noch von ihrer Mutter oder deren, eigentlich ihre Großmutter damals dann, ja, die Oma, unsere Oma, die war Jahrgang 1910, sie erlebte den Ersten Weltkrieg, der von 1914 bis 18 ging, und die haben dann auch sehr wenig gehabt zeitweise, ja, sogar gehungert. Und einmal hat dann ihre Oma dann, also unsere Urgroßmutter, dann gesagt: Kinder, geht mal in den Garten und esst euch mal an den Beeren satt, ja, geht mal an den, da ist der Beerenstrauch. Ja, und wie wirkt das, wenn, oder was würde passieren? Du hast nichts im Magen, ich schicke dich eine an den Johannisbeerstrauch oder Stachelbeerstrauch, ja, iss dich mal satt. Ja. Ja gut, die haben schon gegessen, wenn du Hunger hast, dann isst du, ne? Da bist du wirklich dankbar für alles. Ja, und sie sagt, ich habe nichts mehr für euch. Was hat Gott gemacht? Er hat jemand geschickt an die Tür, der ein Brot gebracht hat. Da haben wir wieder Brot da. Ich hörte es von dem Evangelisten Gerhard Hamm, von seiner Frau. Sie waren ja früher auch öfters hier. Der lebt schon sehr lange nicht mehr, aber war früher sehr aktiv als Evangelist, auch damals in der ehemaligen Sowjetunion, auch hier in Deutschland später. Und seine Frau war in der Arbeitsarmee in Russland. Ja, so Frauen mussten schwer arbeiten. Was mussten die machen, diese Frauen? Kann man sich nicht vorstellen. Bäume fällen. Im Winter, im Schnee. Ja, und sie waren auf dem Weg zu ihrer Arbeit, um diese Bäume zu fällen, haben Bäume gefällt, und sie hatten nichts, nichts mehr zu essen. Wisst ihr, was da passiert ist? Plötzlich liegt ein Brot da, im Schnee. Wo kam das Brot her? Ja, da hat Gott dieses Wunder getan und hat ihnen, kann man sagen, Himmelsbrot gegeben. Ja, kann man wirklich sagen, ein Wunder, ein unvergleichlich großes Wunder. Ja, und diese Leute, die das erlebt haben, wir haben manche auch kennengelernt, die dort auch gehungert haben, Umstände halber hungern mussten. Manchmal mussten damals, muss man sich vorstellen, mussten sie ja hungern. Das Getreide sollte verfaulen. Ja. Und wenn einer sich was genommen hat, dann wurde er gleich erschossen. Ja, das war ein System, das möchte man nie wieder haben. Manche wollen es hier in Deutschland auch gern haben, den Kommunismus. Den brauchen wir nicht. Nein. Eine Strafe Gottes für jedes Volk, wo das System ist. Aber auf jeden Fall, Gott kann Wunder tun. Wisst ihr, und wir haben manche kennengelernt, die von dort waren, also auch von drüben, die das erlebt haben. Wie dankbar waren die, ja? Was bedeutete denen eine Scheibe Brot? Ja, wie wertvoll war das für sie? Heute, ja, dann weiß man gar nicht, welche Brotsorte soll man noch kaufen, ja? Wie viele Sorten Brot gibt's? Vielleicht 100, ich weiß nicht wie viel. Gut, nicht jeder Bäcker hat 100 Brotsorten, ja? Aber das schmeckt mir nicht. Ich brauche dies. Oder der eine sagt, ich brauche die Limonade und genau die, und wenn ich die nicht habe, dann, ja. Ja, und was ist mit dem Wasser? Schmeckt dir Wasser noch? Wisst ihr, ich möchte uns einfach anregen, nachzudenken, und dass wir vielleicht auch mal so ein bisschen runterkommen, wie man sagt, und dankbar sind für die Dinge, die wir nötig brauchen, aber die wir für selbstverständlich halten. Es ist nicht selbstverständlich, auch heute immer noch nicht, Ja, danken wir Gott dafür. Natürlich ganz besonders für die Erlösung, für die Vergebung. Ja, gehen wir mal auf die Knie, so wie hier. Dieser geheilte Aussätzige, er ging. Er kehrte um, er kam zu Jesus, er ging auf die Knie, er fällt auf sein Angesicht und gibt Gott die Ehre. Und wir erinnern uns doch sicher auch an eine weitere Geschichte aus dem Alten Testament. Ich möchte es jetzt nicht mehr aufschlagen, aber nur wer selber nachlesen will, in 2. Könige 5 finden wir die Geschichte von dem aussätzigen Naaman. Ja, dieser Feldhauptmann des syrischen Königs. Und ich habe es auch vorher nochmal nachgelesen, ganz bewegend, wie es da ging. Ich möchte es einfach nur so etwas jetzt herausgreifen aus dieser Geschichte. Der Naaman machte sich ja dann tatsächlich auf den Weg. Und der Prophet Elisa, was sagt er dem Naaman? Wer kennt die Geschichte? Ja, wie oft?
Siebenmal,
genau. Ich stelle vor und erstmal denkt, ja, was soll das eigentlich, ja? Das soll der Weg sein. Ich soll in diesen Fluss reingehen und mich waschen und dann werde ich rein. Ja, ganz genau. Genauso müssen wir es tun. So wie hier die Aussätzigen, die mussten sich auf den Weg machen, ja? Geh hin zu dem Priester, nicht bleib stehen, ja, dann passiert nichts. Geh hin, mach dich auf den Weg. Und hätten sie nicht geglaubt, wären sie aussätzig geblieben, wären keine Hilfe zuteil geworden. Und auch der Naaman wäre nicht geheilt worden, wenn er nicht genau das getan hätte. Und nicht nur einmal, sondern genauso, wie Gott es durch den Elisa gesagt hat. Ja, seine Knechte haben ihn dann schließlich überredet. Ja, mach das doch. Ja, und schließlich tut er es und erstaunt, ja tatsächlich, ich bin heil geworden. Ja, ich bin rein geworden. Wie wunderbar. Und deswegen, das soll uns einfach ein Anlass sein, dass auch wir wirklich, wenn wir zu ihm kommen, auch allgemein, um was es auch immer geht, ja, wenn er uns den Weg zeigt, mach dich auf diesen Weg. Genau diesen Weg geh. Mach dich auf und du wirst Gott erleben. So wie hier, sie wurden geheilt. Geh den Weg Gottes, bleib nicht stehen, wenn er zeigt, geh los. Und manchmal wollen wir vorher Gewissheit haben. Denken wir mal an Abraham. Wie war es denn bei ihm? Gott sandte ihn. Und was heißt es? Er wusste nicht, wo er hinkäme. So was Verrücktes könnte man sagen. Ja, ich sage, geh los. Ja, wohin geht denn die Reise? Ja, wir wollen doch wissen, wo es hingeht oder nicht. Wenn wir Navigation einstellen, dann stellen wir die Stadt, den Ort ein, dann fahren wir los. Ja, geh los. Im Vertrauen auf Gott, ja. Das ist Gottvertrauen, wenn ich gehe, obwohl ich nicht weiß, wo ich letztlich hinkomme. Aber ich weiß, es wird genau der Punkt sein, wo Gott mich haben will. Ja, wo er mich gebrauchen will. Und deswegen, auch wenn er dir einen Auftrag gibt, geh los. Du musst nicht alles genau wissen. Du musst nicht Sicherheit haben. Die größte Sicherheit ist Gott selbst. Ja? Ihn zu haben und ihm zu vertrauen. Ja, aber auf jeden Fall vergessen wir das Danken nicht. Der möge uns helfen, dass wir dankbare Kinder Gottes sind, ja, die ihm täglich danken. Unabhängig von den Umständen, in denen sie sind. Ja, es ist oft nicht so einfach. Ja. Sage ich aus Erfahrung. Man neigt eher zu dem anderen, ja? Undankbar zu sein und zu grübeln, zu sinnieren, aber danken wir Gott. Dieses Danken, das würde uns helfen. Ja, viele, die heute die Praxen der Psychiater bevölkern, möchte ich mal so sagen, würden sie mehr danken, wird es ihnen auch besser gehen, ja? Ja, das Danken, es hilft wirklich, ja? Wenn du dann erkennst, oder vielleicht auch in der Ehe, ja. Wie viele Probleme gibt es da manchmal? Eine Frau rief mal, so ein kleines Beispiel zum Schluss. Sie klagte sehr über ihren Mann, über ihren Ehemann. Wie schlimm der doch ist, eine Gläubige, ja. Wie schlimm doch alles ist. Und dann höre ich mir das so an. Und dann sagte ich schließlich, ja, du hast ihm doch das Ja-Wort gegeben, oder? Ja, ja. Sag ich, ist er denn wirklich so schlimm? Hat er denn nichts Gutes? Ah ja, doch. Doch, ganz so schlimm ist er auch nicht. Ja, und dann Schließlich musste sie sogar lachen darüber und hat gesagt, jetzt arbeitet mal daran, das wird schon, ja. Ja, also auch da darf man dann vorangehen, einfach sagen, ja Herr, ich will meinen Teil in Ordnung bringen, ich gehe, ja. Ich bitte um Vergebung, ich gehe, ich tue und Gott segnet das. Und dann danke mal, ja. Vielleicht muss manchmal der Mann oder die Frau wieder besonders mal danken für den Mann und für die Frau, ja. Und dann sieht man, was Gott dir wirklich darin gegeben hat, in dem anderen, in der anderen. Ja? Wie schön, wie wertvoll das ist. Man sieht es oft gar nicht mehr. Möge der uns helfen darin. Amen. Wir wollen noch zum Schluss beten und stehen auf. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du uns heute Morgen dein Wort geschenkt hast. Dein Wort, es ist ein lebendiges Wort, schafft neues Leben. Wir durften neue Kraft bekommen. Wir wurden jetzt ermahnt und auch hingewiesen, dass wir in deinen Wegen gehen sollen. Wir wurden auf die Demut hingewiesen, auch auf die Dankbarkeit. Ja, Jesus, hilf uns, dass wir dem nachkommen, dass wir da auch von dir lernen, dass wir dein Wort in unser Herz nehmen und dann dürfen wir dich erleben. So hilf uns auch in der neuen Woche, jedem Einzelnen Schritte des Glaubens zu tun, an jedem Tag. Auch nur dahin zu gehen, wo du uns haben möchtest. Nur das zu tun, was du willst. Und dann wirst du uns auch segnen. Danke, dass du auch mich und uns alle vor dem Aussatz der Sünde frei gemacht hast. Und wer das noch nicht erlebt hat, dem schenke du diese Gnade und mache du ihn frei. Segne uns jeden an seinem Platz, an seinem Ort. Und wir danken dir für deine Treue. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.